Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Campen Connect Podcast. Ich habe heute wieder zwei Gäste am Start. Der eine oder die andere von euch kennt sie vielleicht schon. Bei Instagram und bei YouTube findet man sie unter Chirpy Travelers, die Jessie und der Roberto. Herzlich willkommen, ihr zwei. Und ihr werdet uns heute mal ein bisschen von eurer Geschichte erzählen und von eurem, ja, wie ich finde, sehr, sehr aufregenden Abenteuer. Denn ihr bereist in letzter Zeit die Panamericana. Also ihr seid da in Amerika unterwegs. Genau, wie und wo und was, das erzählt ihr uns. Und ja, stellt euch doch auch gerne nochmal selber vor.
Ja, hi, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns riesig. Wir sind, ja, eben Jessie und Roberto. Wir reisen seit 5 Jahren etwa auf der Panamericana, beziehungsweise also Vollzeit im Van. Erst ein Jahr in Europa und dann eben in den Amerikas. Und davor, ja, hatten wir normale Bürojobs, das Leben, wie man es kennt. Bis wir uns entschieden haben, wir machen das jetzt.
Ja.
Wo kommt ihr ursprünglich her? Aus welcher Gegend?
Also das ist ein bisschen kompliziert bei uns.
Haben wir Zeit?
Ja.
Immer.
Ich fang vielleicht mal an. Also mein Name ist Roberto. Ich bin ursprünglich, also in der Schweiz geboren, aufgewachsen. Meine Mutter ist aber Spanierin, mein Vater Italiener. Und vor etwa 10 Jahren sind wir nach Tschechien ausgewandert und haben vor unserer Reise ja geplant, 2 Jahre hier zu bleiben. Schlussendlich wurden es 7 Jahre.
Wow.
Ja.
Ja, also wir sind so ein bisschen, eigentlich so ein, wir nennen uns gerne Europäer, weil
Ja.
wir eben so ein bisschen so eine Reise hinter uns schon haben, auch eben mit dem, wo wir herkommen, unsere Hintergründe. Also ich habe auch österreichische und tschechische Hintergründe, habe auch in der Schweiz gelebt und eben mit dem Auswandern schon vor der Reise, das hat irgendwie so einen Startschuss, glaube ich, auch dahin gegeben, dass man sich ein bisschen loslöst und eigentlich gerne einfach frei und unterwegs ist.
Ja, ihr seid in der Welt zu Hause.
Ungefähr so, ja.
Zurzeit auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, vielleicht nochmal kurz zu eurem Fahrzeug, mit dem ihr unterwegs seid. Was habt ihr da?
Also wir haben uns lange Zeit überlegt, was für ein Fahrzeug wir überhaupt haben wollen, wo wollen wir überhaupt hinfahren und was wollen wir damit machen. Und dazu mal war es auch noch so, dass das Budget noch ziemlich klein war, also nicht, dass es jetzt größer wäre, aber ja, dazu mal, als wir uns entschieden haben, haben wir uns einen Sprinter, einen 2005er Sprinter gekauft, der Heckantrieb hat. Wir haben kein 4x4, wir haben keine Untersetzung, aber ich würde jetzt auch sagen, dass wir bis jetzt nie groß etwas verpasst haben, obwohl wir uns doch ein paar Mal festgefahren haben. Ich würde sagen, für uns das ideale Fahrzeug, was wir auch dazu mal selbst ausgebaut haben, ohne irgendwelche jegliche Erfahrung.
Spannend. Also ihr seid voll rein sozusagen, habt gleich gesagt, dann machen wir selber. Macht ihr nach
Ja.
euren Bedürfnissen das, was ihr braucht.
Ja, und also man muss ja auch sagen, wir haben uns ja wahrscheinlich wie viele auch komplett reingefuchst in das Thema. Und so sind wir auch auf dieses Thema YouTube gekommen, weil da haben wir uns einfach so viel abgeguckt für den Ausbau. Und klar, wenn man dann trotzdem selber das erste Mal die Säge ansetzt und ein Loch ins Blech vom Van schneidet, das ist, ja, da pocht das Herz ein bisschen schneller.
Ja.
Aber ja, es hat eigentlich recht gut geklappt. Also wenn ich denke, dass wir seit 5 Jahren mit dem Van so unterwegs sind, es ist noch kein Schrank runtergefallen, es hält alles noch. Also doch, ich glaube, am Ende haben wir doch recht einen guten Job gemacht.
Ja, ich glaube, wir waren da vielleicht zu übervorsichtig, haben vielleicht zu viele Schrauben reingeschraubt, aber ja, am Ende hat sich's gelohnt. Und wir sind immer noch, ja, wie Jesse meinte, mit dem Resultat sehr zufrieden. Und wer unseren Van kennt, der weiß, dass der auch komplett anders aufgebaut ist als viele andere Vans.
Was ist da anders dran?
Wir haben ein etwas untypisches Layout. Also die meisten Vans haben ja hinten so eine Garage mit einem Bett oben drauf, das fix ist, und vorne dann Küche und Sitzbereich. Und wir haben die Küche aber hinten auf der einen Seite, also auf der Fahrerseite. Gegenüber ist ein großer, ja,
Ein
Schrank
Schrank.
eigentlich. Und nach vorne hin haben wir ein L-Sofa. Also man kann zwar schon von der Fahrerkabine in den Wohnbereich rüber, aber man muss dann über dieses L quasi drüber kraxeln. Und darunter ist dann auch so Wasser, Heizung, also so ein bisschen Technik, Kühlschrank und so. Und das gibt uns einfach so einen viel größeren Lebensraum tagsüber. Also wir haben auch einen Gang, wo wir jetzt von der Schiebetür zur Hecktür auch rein und raus aus dem Van können. Und gerade wenn man halt so lange unterwegs ist und von unterwegs arbeitet, dachten wir, das wäre vielleicht keine schlechte Idee, so ein bisschen mehr Lebensraum zu haben, wenn man ja doch viel auch drin ist.
Ja, man stellt sich
Ja.
ja oftmals so das Vanlife immer vor. Ja, man ist oft draußen, es ist schönes Wetter, es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, es regnet nicht. Aber meistens sieht es ja anders aus. Also man ist halt nicht immer an wunderschönen Plätzen. Oftmals ist man vielleicht irgendwo in der Stadt unterwegs oder ja, die Plätze sind halt einfach irgendwo an einem random Parkplatz. Und wie Jessia meinte, dass wir halt arbeiten von unterwegs, war es uns wichtig, dass wir doch ein Setup haben, wo wir uns gemütlich fühlen und wo wir auch, wenn es mal eine Woche lang regnet, uns doch irgendwie bewegen können. Ja.
Das heißt, ihr klappt euer Sofa dann um zum Bett, richtig?
Ja.
Ja. Ja, okay.
Eigentlich seltsam bei einem Van, der Platz hätte für ein fixes Bett. Kennt man eher von kleineren Autos.
Ja.
Aber ja, für uns, also irgendwann hat man ja die Routine und alle, die das selber auch machen, kennen es. In 2 Minuten ist es gemacht und irgendwann hinterfragt man es nicht mehr. Und wenn wir halt wissen, dass wir abends essen gehen oder so, dann machen wir das Bett halt schon vorher, damit wir doch, wenn wir zurückkommen, einfach ins Bett fallen können.
Ja, sehr gut. Ja, also ich finde es auch super spannend, weil jeder hat ja andere Bedürfnisse, andere ja, Lebensweisen. Und ja, das ist ja das Vorteilhafte am Selbstausbau. Man kann das einfach so gestalten, wie man das selber haben möchte und wie man es braucht.
Ja, auf jeden Fall. Was halt auch vielleicht noch erwähnt werden sollte, ist, dass dadurch, dass unser Konzept ja so untypisch ist, haben wir doch Platz für locker 4, 5, 6 Leute. Und das macht es am Abend halt auch noch gemütlich, wenn man mit anderen Reisenden zusammensitzt und sich da vielleicht ja bei schlechtem Wetter einfach in den Van reinsetzen kann. Und jeder kann essen, kann sich doch ein bisschen frei bewegen. Und ja, das gefällt uns auf jeden Fall.
Ja, das klingt richtig cool. Und das kann man sich wahrscheinlich auch bei euch im YouTube angucken, ne? Bei euch im Video sieht man euer
Natürlich, ja.
Fahrzeug. Ja.
Also ab dem Ausbau haben wir alles fleißig dokumentiert und
Sehr gut.
sieht natürlich, wie wir im Van leben, aber natürlich auch die Reise. Also eigentlich geht es uns auch vor allem um die Reise bei unseren Videos, wo wir die Erlebnisse, die Erfahrungen versuchen zu teilen und auch ein bisschen die Hintergründe versuchen mit einzubringen.
Ja, also ich habe schon einige eurer Videos geguckt, jetzt gerade in den letzten Wochen. Und ich muss sagen, also ihr macht das richtig, richtig toll. Man kann euch gut folgen, ihr erklärt alles. Man sieht sowohl was von euch privat als auch von dem Land, wo ihr reist, von den Hintergründen, von denen du gesprochen hast. Und ich finde, es ist ein richtig, richtig guter Mix. Also an dieser Stelle schon mal ein Lob.
Vielen
Danke
Dank,
vielmals.
da freuen wir uns.
Ja, genau. Ja, ihr seid jetzt, wie ihr gerade schon gesagt habt, fast 5 Jahre Vollzeit im Camper unterwegs. Das ist natürlich schon eine ganze Zeit. Aber was habt ihr eigentlich davor gemacht? Wie sah euer Leben vor dem Vollzeit-Vanlife aus?
Oh, das sah eigentlich aus wie sehr viele Leben. Wir haben Montag bis Freitag gearbeitet in Bürojobs. Also ich war Marketing Operations, Roberto war im Personalwesen. Ja, ganz normale Büroarbeit. Und dann hatten wir aber einmal waren wir Backpacken in Südamerika und da entstand dann die Idee für dieses längerfristige Reisen. Aber davor war es eigentlich so, wie es bei vielen aussieht.
Genau, ich würde nicht sagen, dass es langweilig war oder so, sondern halt einfach, man war in dieser Routine drinnen, wo man halt morgens arbeiten ging, abends kam man nach Hause oder hat sich mit Freunden getroffen und am Wochenende hatte man frei und ja, das halt Tag ein, Tag aus gemacht. Und bei mir war es schon öfters mal so, dass ich immer so ein bisschen mehr den Drang hatte, was Neues zu erleben, was mal wegzugehen. Und das war halt dazu mal nicht einfach, weil man hatte 4, 5 Wochen Ferien. Das kennen ja die meisten. Und dann geht man vielleicht noch die Familie besuchen, dadurch, dass wir ausgewandert sind. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Welt zu entdecken. Und das war, glaube ich, bei uns, als wir uns kennengelernt haben, schon so ein Thema, was wir beide hatten. Also wir entdecken gerne die Welt, wir sehen gerne neue Sachen und
Ziemlich passend, wir haben uns auch in Florida
genau.
kennengelernt und
Ach
nicht in der
nein.
Schweiz, wo wir damals beide gelebt haben. Also
Nein, wie witzig.
ja, und
Verrückt.
ich glaube, 3 Monate nachdem wir zusammen waren, waren wir auch schon irgendwo in, glaube ich,
Genau, als
Finnland.
Backpacker.
Nee, das war
Ah,
ein halbes Jahr später, aber ein paar Monate nach dem Kennenlernen waren wir irgendwie auch schon in Europa unterwegs und genau ein halbes Jahr später dann als Backpacker in Südamerika für ein paar Wochen.
Also das Reisen hat euch sozusagen von Anfang an schon begleitet, aber eben nicht mit
Ja.
dem Van, sondern als Backpacker.
Genau, ja.
Genau, ja. Also eigentlich als Backpacker oder halt so anders klassisch. Und während dieser einen Backpacker-Reise haben wir dann gemerkt, dass wir eben gerne flexibler wären, gerne nicht einfach in den Bus einsteigen und von A nach B fahren, sondern auch anhalten können an den Punkten, die dazwischen liegen und die vielleicht nicht auf der Hauptroute liegen und eben mit mehr Zeit.
Ja. Das war so ein bisschen so der,
Selbstbestimmter.
ja
Ja.
genau, das war so ein bisschen aber auch der Knackpunkt, weil viele träumen davon. Aber um das dann umzusetzen, das hat uns dann ein paar Jahre gekostet, um halt das Ganze zu planen, zu schauen, wie ist das möglich, wie kann man das machen. Und ja, das war nicht ganz einfach, weil wir halt doch ein geregeltes Leben hatten. Und auf einmal zu sagen, hey, jetzt packen wir zusammen und gehen, braucht ein bisschen Mut und auch ein bisschen Vorarbeit, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, also ich finde, das ist, wenn man so sein Leben hat und Vollzeit arbeitet und dann hat man ja noch andere Termine, Freunde, Familie, Arzttermine, vielleicht noch irgendwo irgendein Hobby, was man macht. Und dann noch die mentale Energie ja auch aufzubringen, sich noch über eine Vollzeitreise oder Auswandern Gedanken zu machen, das finde ich, ist auch noch mal anstrengend irgendwie. Das also braucht ja sowohl zeitliche Ressource als auch ja, irgendwie Kraft, Energie, mentale Energie, ja.
Ja, also es hat sich drum auch eigentlich sehr lange gezogen, von dem Wunsch oder von der Erkenntnis, das könnte toll sein, bis zur Entscheidung, dass wir das wirklich durchziehen und dann auch noch mal bis zu dem Punkt, wo man wirklich so weit ist. Da sind ja Jahre vergangen bei uns.
Ich glaube, vieles hat es einfacher gemacht, weil wir schon von der Schweiz nach Tschechien ausgewandert sind. Das war, glaube ich, so dieser erste Step, um zu sehen, hey, es ist ja gar nicht so schlimm. Also man sieht sich ja trotzdem irgendwie noch mit Freunden und jeder führt ja sein Leben noch weiter. Also man merkt das mit der Zeit, dass man sich sowieso nicht jedes Wochenende sehen kann, weil halt die Freunde was anderes zu tun haben oder die Familie unterwegs ist. Und ich glaube, das war so der erste Punkt, wo wir gesehen haben oder gemerkt haben, okay, man kann sich in zwei verschiedenen Ländern aufhalten und trotzdem noch den Kontakt zu den Freunden und Familie halten.
Ja.
Ja. Und so kam es dann, dass wir, ja, wie Jesse meinte, über mehrere Jahre Gedanken darüber gemacht haben und auch vor allem Geld gespart haben, weil so eine Reise ist ja nicht einfach gratis. Wir haben uns da sehr viele Gedanken gemacht und auch mit Leuten darüber gesprochen, die unterwegs waren. Was ist so ein Budget, was man damit rechnen kann? Was sind die Ausgaben? Was sind die Probleme? Was sind die Hindernisse? Und das halt über mehrere Jahre und über einen langen Zeitraum.
Was hat euch dabei geholfen, das Geld zu sparen? Also.
Etwas Blödes war, also blöd. Wir haben ja, was war, 2018 haben wir den Van gekauft. Das heißt, wir haben so 1, 2 Jahre vorher, glaube ich, angefangen zu sparen. Also es waren schon wirklich mehrere Jahre. Wir haben auch unsere Ausgaben einfach runtergeschraubt. Wir haben Geld für den Van ausgegeben, und ansonsten eigentlich nur unsere Grundlebenskosten. Wir waren nicht mehr viel aus. Wir waren nicht in teuren Urlauben. Also da haben wir auf jeden Fall sehr reduziert. Ja, und dann wollten wir ja eigentlich 2020 in die Reise starten. Dann kam aber Corona und dieses eine Jahr, wo wir dann im Homeoffice gearbeitet haben, auch nicht rausgehen konnten viel, das hat uns tatsächlich geholfen, nochmal ein Jahr so richtig viel Geld zu sparen, weil man
Ja.
hatte halt so viel weniger Ausgaben. Und das war schon irgendwie ironischerweise auch hilfreich für unsere Reise, obwohl wir eigentlich lieber tatsächlich in die Reise gestartet wären. Aber das mussten wir dann halt um ein Jahr verschieben.
Ja.
Ja. Ach ja, spannend. Dann hat Corona sozusagen noch ein bisschen da den
Ja.
Topf voller gemacht. Ja.
Ja.
Ja, ich
Wenigstens ist es
finde,
was Positives.
genau, ja. Wenn man so ein Ziel vor Augen hat, fällt es einfach auch ein bisschen einfacher zu sparen, als wenn man jetzt gar nicht weiß, ja, wofür lege ich mir denn jetzt eigentlich Geld zurück oder für die Rente. Da kann man ja auch zu verleitet sein, zu sagen, es ist noch so lange hin, ah, aber jetzt will ich mir nochmal dies und das leisten oder so. Aber wenn man so weiß, okay, dann und dann wollen wir losfahren und bis da und dahin brauchen wir die und die Summe, man weiß, wofür es ist, dass es dann einem vielleicht auch nochmal leichter fällt.
Ja, definitiv. Also das ist eine ganz andere Motivation, wenn man ein konkretes Ziel vor Augen hat. Und
Ja, nicht nur das, sondern als wir das erste Mal dann mit dem Van unterwegs waren, noch bevor es komplett ausgebaut wurde, einfach so diese Freiheit zu spüren. Das war jetzt, wie viel, 5, 6 Jahre her. Da war es noch mit dem Van ein bisschen gemütlicher. Man konnte an vielen Orten stehen, wo man heute vielleicht nicht mehr stehen kann. Und das hat doch uns noch mehr motiviert, um zu sagen, hey, komm, wir geben noch mehr Gas, wir versuchen das noch schneller zu machen, versuchen doch noch mehr Geld auf die Seite zu legen.
ja.
Ja. Genau. Dann seid ihr quasi, also ihr habt es vorbereitet, ihr wusstet, dass es losgeht oder wann es losgeht, dann kam Corona, dann wusstet ihr aber trotzdem, ne, sobald Corona irgendwie vorbei ist, wollt ihr dann losfahren. Und wie habt ihr das dann mit euren Arbeitsplätzen gemacht? Habt ihr gesagt, okay, wir stoppen das erstmal, also wir kündigen oder wir nehmen Sabbatical oder arbeitet ihr von unterwegs? Wie habt ihr das geregelt?
Wir haben, also ich glaube, es war bei uns beiden so, dass sie uns auch angeboten hatten, hey, jetzt mach doch erstmal ein Jahr also unbezahlten Urlaub, setzt das mal einfach aus, Sabbatical, und dann könnt ihr wiederkommen. Aber wir hatten beide das Gefühl, wir wollen uns da kein Limit setzen, weil wir hatten, also wir haben für 2 Jahre Reisen gespart. Ein 2 Jahre Sabbatical ist dann schon eher schwierig. Und wir hatten schon auch die Hoffnung, dass wir eine Einkommensquelle für unterwegs auch finden, wodurch wir dann noch länger reisen können. Und wir wollten uns da in der Hinsicht nicht so einschränken. Man muss auch sagen, wir hatten, glaube ich, beide recht gute Jobs, wo wir auch zuversichtlich waren, falls es doch nicht klappt, dass wir da wieder reinkommen.
Und ich glaube auch ein Punkt war, dass wir uns nicht ein Enddatum setzen wollten, weil sobald du ein Enddatum hast, dann sitzt das irgendwo im Kopf und man weiß, okay, spätestens dann muss ich zurück sein und vielleicht gibt es noch so viele Sachen, die man gerne sehen möchte. Und deshalb haben wir uns gesagt, hey, nein, wir können einfach und wenn es der Zufall so will, dann kommen wir zurück zu den Jobs und wenn es besser läuft als geplant, dann machen wir einfach unser Ding. Und so kam es dann eigentlich, dass wir nach einem Jahr Europa dann gesagt haben, hey, doch, mit YouTube lässt sich doch mittlerweile ein bisschen Geld verdienen. Wir haben gemerkt, wie viel Ausgaben wir monatlich haben und gemerkt, okay, mit dem, was wir gespart haben, können wir vielleicht doch noch ein bisschen länger unterwegs sein. Und darum war es für uns klar, okay, jetzt verschiffen wir nach Kanada und schauen mal, wie weit wir kommen.
Und insofern war ja die Entscheidung, sich nicht vertraglich an den Job zu binden, auch die richtige.
Ja. Das heißt, ihr habt einen Hard Cut gemacht sozusagen, ihr habt gekündigt und gesagt, so, wir sind jetzt weg.
Ja, wir haben
Ja.
gekündigt, wir haben die Wohnung aufgegeben, wir haben noch ein kleines Kellerabteil, wo ein paar Kisten stehen. Aber ja, Hard Cut auf jeden Fall.
Ja. Ach, okay, krass. Dann habt ihr auch quasi ganz viel verkauft und weggegeben an euren, also Möbel und Sachen, die man so besitzt und habt dann euch richtig verkleinert. Und jetzt, wenn ihr quasi entscheiden würdet, ihr würdet zurückgehen in eine Wohnung, müsstet ihr euch wahrscheinlich viel neu kaufen dann.
Wir haben noch ein paar Möbelstücke zu Hause, also in diesem Kellerabteil.
Ja.
Aber
Ja, also wir müssen
Ja,
irgendwie
wir
noch
müssen
neu
schon.
einrichten.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Ja, das heißt, ihr seid voll aufs Vanlife dann eingestiegen und ihr habt eben schon gesagt, ihr seid denn in Europa gestartet. Welche Länder habt ihr da so bereist?
Als allererstes haben wir mal geschaut, während Covid, wo können wir überhaupt hinfahren? Weil das war ja dazu mal auch so ein Ding, dass man sich nicht einfach frei bewegen konnte. Und da haben wir gesehen, dass auf Mallorca, dass das überhaupt kein Problem war. Da sind wir einfach im Januar, Ende Januar 2021 nach Mallorca gefahren. Und waren da 3 Monate auf dieser wunderschönen Insel komplett alleine. Da waren gar keine Touristen. Und eigentlich würde ich sagen, ein Glückstreffer, weil wir so quasi in dieses Vanlife reingekommen sind. Also wir müssen auch ehrlich sagen, wir waren davor vielleicht mal eine Woche, zwei mit dem Van unterwegs. Wir sind nie länger mit dem Van unterwegs gewesen. Und dann war das schon so ein, so, wie kommt man in dieses Vanlife rein? Wie kann ich, wo kann ich Wasser tanken? Wie geht das mit dem Einkaufen? Wie verhält man sich richtig? Und das war, glaube ich, eine gute Schule, diese 3 Monate auf Mallorca. Und dann sind wir aufs Festland, nach Portugal, rüber nach Frankreich, dann noch nochmals kurz nach Tschechien gefahren, weil wir in der Zwischenzeit gemerkt hatten, der Van, den wir so ausgebaut hatten, hatte doch ein paar Macken, beziehungsweise ein paar Sachen, die wir uns vielleicht eben zu schön vorgestellt hatten, dass man immer draußen kocht und das war halt dann nicht so. Und dann sind wir einfach nachdem wir 2, 3 Wochen in Prag waren, Richtung Osten gefahren und gesagt, ja, wir fahren jetzt einfach mal Richtung Osten und schauen mal, wo wir landen. Und
Sind so eigentlich über, was war das, Rumänien,
zu Polen.
Polen, ja, also
Ja.
ein paar Länder sind wir relativ schnell durchgefahren, aber Polen, Rumänien, Bulgarien waren wir eine längere Zeit, bis wir dann in der Türkei angekommen sind. Und ja, da haben wir dann etwa 3 Monate in der Türkei verbracht und dachten schon so, ja, komm, jetzt geht's noch weiter in den Osten, weil wir hatten richtig Bock auf Georgien. Ein paar von den Stans, also dass man da wirklich so Richtung Osten noch ein bisschen weiter guckt, vielleicht so Richtung Mongolei. Aber in dem Moment ging dann auch gingen die Grenzen in Kanada und in den USA auf. Und da haben wir gesagt, ja komm, Panamericana war ja eigentlich unser Traum. Wir verschiffen, wenn es geht. Und darum sind wir dann von der Türkei aus wieder zurück und haben die Verschiffung vorbereitet.
Ah, okay. Also ihr seid auf Mallorca angefangen. Das ist ja schon mal ein sehr außergewöhnliches Ziel, wie ich finde. Also Vanlife auf Mallorca, das habe ich bisher selten gehört. Also ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Gibt es da Campingplätze oder habt ihr da die ganze Zeit freigestanden oder wie ist das auf Mallorca?
Es gibt ein paar Campingplätze,
Ein paar
glaube ich.
wenige. Dazu mal waren die aber noch zu,
Genau, wir
wegen
standen
Covid.
eigentlich 100% 3 Monate lang frei.
Ah, okay.
Also das Ironische war auch, wir wollten ja gar nicht so lange da bleiben, aber wir sind da angekommen und haben dann gemerkt, ja, cool, also in Spanien darf man eigentlich zwischen den Provinzen gar nicht reisen. Also wir sind da eigentlich auch stecken geblieben. Aber genau diese Restriktionen, die es gab, haben uns so quasi die Chance gegeben, diese Insel so zu erleben, wie man es sonst nicht kann. Also freistehen auf Mallorca muss heute, glaube ich, praktisch unmöglich sein, weil es ja so voll ist. Und wir hatten da wirklich die traumhaftesten Plätze und somit eben auch diesen perfekten Einstieg ins Vanlife.
Ja, habt ihr mega, mega, ja, eine Zufallsentscheidung ja wahrscheinlich getroffen. Oder war das bewusst, dass ihr jetzt auf Mallorca sagt, ey, da ist gerade eh nichts los, da fahren wir mal hin?
Nee, gar
Nee, es
nicht.
war, also wir
Wir wollten in
haben,
den Süden, weil es
genau,
Januar war
ja.
und richtig kalt hier. Also es war klar in die Wärme. Aber auf Mallorca sind wir eigentlich nur gestoßen, weil wir halt geguckt haben, wo kann man überhaupt legal hinreisen. Weil war ja, also wir wollten damals schon anfangen, unsere Reise auch zu dokumentieren und dann möchte man ja umso mehr darauf achten, dass man sich auch an die Regeln hält und einfach vorbildlich da sich so verhaltet, wie man sollte. Und dann war Mallorca einfach diese eine Provinz, wo wir hin konnten. Wir haben da auch Tests gemacht unterwegs und alles das, was ein bisschen, also es
Ja.
war eine sehr stressige Anfahrt, weil wir das innerhalb von 2, 3 Tagen irgendwie hinkriegen mussten. Aber es war wirklich ein Glücksgriff. Glücklicher
Sehr
Zufall.
cool. Ja, total. Genau, und dann bis in die Türkei, da wart ihr auch länger. Habt ihr da irgendwie eine Rundreise gemacht oder quer durchs Land? Wo wart ihr da so?
Also wir waren ja insgesamt fast 3 Monate in der Türkei. Ein Land, wo wir vorhin doch ein bisschen skeptisch waren, ob wir überhaupt da einreisen sollen oder nicht. Am Ende würde ich sagen, war es einer unserer schönsten Erlebnisse, die wir auf der gesamten Reise hatten. Also die Türkei hat uns richtig fasziniert. Die Menschen so freundlich, die Kultur. Also es war für uns vieles Neues und auch die Sprache. Also wir sprechen sehr viele Sprachen zusammen,
Aber nicht
aber nicht
türkisch.
Türkisch. Haben uns dann aber doch entschieden, ein paar Sachen zu lernen, also einfach um ein bisschen zurückzugeben, also die Freundlichkeit zurückzugeben, die man halt tagtäglich da zu spüren bekommt. Und auch von der Landschaft, also da kann man in die Berge hoch, man kann ans Meer, es gibt viele Kulturstätten, riesige Städte, also mit Istanbul, da kann man ja so viel Zeit auch verbringen. Und ja. Also es hat
Yes.
uns, eigentlich war die Zeit zu kurz, um das Land zu bereisen, wie wir es gerne hätten wollen.
Absolut. Also wir sind ja auch, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir sind die Küste entlang erstmal gestartet, also quasi von Griechen, kleine Abstecher in Griechenland, dann Richtung Istanbul rüber und dann die Küste entlang bis etwa, ja, also wir sind eigentlich auch bis an die syrische Grenze, bis Şanlıurfa, Gaziantep, so diese Region gekommen. Und sind dann durchs Inland über Kappadokien wieder hoch, als wir dann eben wussten, okay, jetzt können wir vielleicht verschiffen, jetzt wollen wir langsam zurück und uns vorbereiten. Aber gerade so dieses Şanlıurfa, Gaziantep, diese Ecke das hat einfach nochmal so einen anderen Charakter, weil die Küste, da kennt man es vielleicht auch vom Urlaub, da gibt es viele, also da kommen ja viele Europäer hin, um Urlaub zu machen. Und je weiter östlich man kommt, desto ursprünglicher und authentischer wird es dann auch. Und das hat uns eigentlich auch eben so diese Reiselust Richtung Osten auch geschürt, dass wir mehr in den Osten wollen, mehr davon kennenlernen, mehr diese Kulturen auch erleben. Also da auf jeden Fall, Türkei ist
Für uns.
auf jeden Fall eine Herzensdestination für uns, aber wir haben da auch noch was offen, weil wir die östliche Hälfte eigentlich gar noch nicht so richtig sehen konnten.
Aha. Das heißt, es geht vielleicht doch irgendwann mal wieder Richtung Türkei, ja.
Ja.
Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit.
Auf jeden Fall, also der gesamte Osten hat uns sehr fasziniert, als wir da waren. Wie Jesse ja vorhin meinte, wenn die Panamericana quasi nicht geöffnet hätte, also USA, Kanada die Grenzen geöffnet hätte, wären wir wahrscheinlich einfach weiter Richtung Osten gefahren. Und ich glaube, wir hätten da auch richtig viel Spaß gehabt, beziehungsweise es hätte uns richtig gefallen.
Ja. Ja, Kappadokien, das kennt man vielleicht noch so aus der Türkei. Da sieht man ja ab und zu mal ein paar Bilder. Stichwort
Ja.
Heißluftballons. Aber ansonsten, Vanlife in der Türkei, habt ihr da viele andere Leute getroffen, die im Van unterwegs sind? Oder war
Nee.
das vielleicht auch noch zu einer Zeit, wo es noch weniger bekannt war als jetzt?
Wir
Ich
haben ein
glaube
paar
schon.
wenige getroffen, aber ich würde jetzt sagen, die kann man an einer Hand zählen, wie viele Leute wir da unterwegs mit dem Van getroffen haben.
Vor allem Westeuropäer waren
Ja.
da schon wirklich sehr wenige.
Ja. Eher so bis Istanbul, an der Küste noch entlang, aber dann Richtung Osten, da waren sehr wenige. Also man hat es auch gemerkt, also wir sind überall aufgefallen, wenn wir da hingefahren sind. Also wir sehen halt europäisch aus, wir sprechen kein Türkisch, wir laufen da mit so einer Kamera umher und filmen das Ganze. Und für uns waren auch zum Beispiel die Märkte sehr spannend, mal zu sehen, was da abgeht, wie es funktioniert. Und da fällt man halt auf. Aber die Menschen, die waren wirklich so herzenslieb und auch gegenüber uns wollten sie wissen, was wir hier machen, wieso seid ihr hier? Und ja, es war eine richtig schöne Zeit.
Ja, spannend.
Ja.
Ja, das ist cool, wenn man so unterwegs dann auch mit den Einheimischen ins Gespräch kommt,
Ja.
weil, also dann lernt man ein Land ja erst so richtig kennen. Wenn man als Tourist oder Touristin da durchfährt, dann sieht man vielleicht was, aber vielleicht, man hat vielleicht auch ein Gefühl dazu, aber man kommt ja erst so richtig da in die Kultur und in die Eigenschaften des Landes und der Menschen, wenn man mit den Einheimischen dann auch ja, in den Austausch kommt.
Auf jeden
Ja.
Fall. Also das haben wir auch während der Reise noch mal stärker gelernt, glaube ich auch, dass es oft weniger darauf ankommt, wie viele Orte man besucht, oder was für Fotos man von diesen Orten hat, sondern dass genau diese Dinge, die dazwischen liegen, oft eben auch diese Gespräche mit den Leuten, die da leben, dass einem das von einer Reise so viel mehr geben kann oder dass es das Bild definitiv abrundet von einem Land, weil Orte zu besuchen, das ist ein Teil auf jeden Fall, aber es gibt noch so viele andere Facetten, die ein Land haben kann, die man eigentlich erst durch die Leute kennenlernt.
Ja.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja, so, und dann nach der Türkei ging es dann über den Atlantik, einmal auf den amerikanischen Kontinent. Panamericana, die, wenn ich da richtig informiert bin, die geht ja von Alaska, also ganz im Norden, bis ganz im Süden. Wo ist da der südlichste Punkt? Feuerland, das ist welches Land? Das ist.
Also Feuerland liegt in Chile und Argentinien, aber Argentinien ist so der südlichste Zipfel. Also
Ja,
in
der
Ushuaia,
südlichste.
das ist so die südlichste Ortschaft, die man da besuchen kann. Und da sind wir auch hingefahren.
Genau, wo seid ihr dann gestartet?
Wir sind in Halifax gestartet, in Kanada. Also man verschifft ja in der Regel von Hamburg nach Kanada. Und obwohl die Panamericana eigentlich eher so auf der Pazifikseite entlang geht, für die Verschiffung macht die Ostküste von Kanada viel mehr Sinn. Also verschifft man in den Osten, sticht einmal quer durch ganz Kanada rüber in den Westen. Und von da aus sind wir dann in den Norden hochgefahren, also auch Alaska, auch an den Arktischen Ozean, das war auf der kanadischen Seite. Und dann sind wir immer Richtung Süden.
Ja, sind dann eigentlich nochmals ein paar Wochen in Kanada gewesen, USA, Mexiko, beziehungsweise die Baja California. Das ist, ich würde sagen, Mexiko Light. Das ist noch nicht das richtige Mexiko, weil da sehr viele Amerikaner zum Überwintern hinfahren. Und dann sind wir aufs Festland gefahren und ja, fast ein Jahr in Mexiko verbracht. Also Mexiko
Wow.
ist auch sehr gut gefallen. Wir mussten zwar das Land verlassen, weil man bekommt für Mexiko noch 6 Monate Visum. Das heißt, wir sind dann nochmals in den Norden gefahren, waren 3 Monate in Kalifornien unterwegs, Nationalparke, viel Surfen. Wir haben uns ein bisschen so eine kleine Auszeit genommen, weil auch wenn man das Gefühl hat, dass auf so einer Reise alles wie Urlaub ist, es ist doch sehr anstrengend. Und dann sind wir nochmals runter nach Mexiko gefahren und sind nochmals 6 Monate durch Mexiko gefahren. Auch ein wunderschönes Land, das so vielseitig ist. Also Strände, Berge, Gletscher, Vulkane, Dschungel. Also da kann man wirklich von A bis Z alles erleben.
Ja, das
Ja.
klingt richtig spannend.
Ja, war eine richtig schöne Zeit, wo wir auch mit einem Pärchen kennengelernt und wir waren 7 Monate mit ihnen zusammen unterwegs. Ein
Wow.
großer Teil davon in Mexiko und deshalb sind wir auch an Orten hingefahren, wo wir eigentlich davor gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja, und uns vielleicht alleine auch nicht unbedingt getraut hätten, weil es auch teilweise Gebiete waren, die ja sicherheitstechnisch jetzt nicht gerade die
Sichersten
höchst,
waren.
ja. Aber
Ja.
irgendwann ging das dann. Und ja, also gerade wenn ich eben so Anfangszeit von unserer Reise denke, dann ja, Kanada auf jeden Fall, aber für mich gehört auch USA und Mexiko eben auch dazu, weil wir da so viel, also gut, meine Anfangszeit für die Panamericana umfasst, glaube ich, 1,5 Jahre in meinem Kopf. Aber es war irgendwie so ein anderer Abschnitt von
Ja.
der Reise, weil wir da langsamer unterwegs waren und das ganze Reisen so erst kennengelernt haben. In den Amerikas
Ja.
und ja, war eine richtig schöne Zeit.
Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, was auch so mein Gedanke war, oder wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich auf der Panamericana reisen würde. Manche Länder gelten ja als unsicher, gefährlich. Wie habt ihr das in der Realität erlebt, als ihr da wart?
Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, als wir in Kanada waren und gesagt haben, wir fahren in die USA, haben uns alle Kanadier gesagt, was, ihr wollt in die USA fahren? Das ist zu gefährlich. Als wir in den USA
Oha.
waren, haben uns alle davor gewarnt, nach Mexiko zu fahren. Und als wir in Mexiko waren, hieß es, was, ihr fahrt nach Guatemala? Nee, das könnt ihr nicht machen, das ist zu gefährlich. Also,
Und sie haben uns aber auch vor den USA sogar
genau,
gewarnt. Das war
ja.
ja nochmal gefährlicher, weil die meinten, Weißt du, also hier in Mexiko, wir haben unsere Kartelle und so, ja, also schon problematisch, aber die bekriegen sich gegenseitig. Aber in den USA ist das ja völlig wild. Da gehst du einkaufen und wirst abgeknallt. Das ist ja völlig der Wahnsinn. Die haben noch viel höhere Mordraten als wir in Mexiko. Es war wirklich
Ja.
ein komplett anderes Bild, als wie man es hier hat.
Aber ja, es gibt auf jeden Fall Orte und Städte, die gefährlich sind. Wir hatten am Anfang wirklich, Mexiko war so da dachten wir wirklich, okay, wie gefährlich ist das denn wirklich? Weil man aus den Medien heraus nur Negatives hört. Und wir sind mit einem mulmigen Gefühl da nach Mexiko reingefahren, aber wir haben schnell gemerkt, das ist gar nicht so. Also die Menschen sind ja super freundlich, die Menschen helfen einem. Und das Wichtigste, was wir sehr schnell gelernt haben, war, wenn wir irgendwo hinfahren wollten, da haben wir einfach die Einheimischen gefragt, hey, wir wollen da hinfahren, wie sieht es aus, können wir die und die Straße benutzen, ist das sicher? Und da wurden wir dann auch informiert, wenn vielleicht an einem Ort, wenn es irgendwo einfach ja nicht sicher war. Und dann haben wir das einfach ausgelassen. Also für uns war es immer sehr schnell klar, wenn wir die Einheimischen fragen, dann kommen wir eigentlich ziemlich gut durch. Und die haben gar kein Interesse an uns Touristen, weil die haben ihre eigenen Probleme und das regeln sie untereinander.
Ja, also wir würden ihnen nur Probleme bereiten, weil wenn ein Tourist zu Schaden kommt, dann schalten sich auch international verschiedene Behörden und Länder ein. Das ist Aufmerksamkeit, die sie ja gar nicht wollen. Die wollen lieber unter Radar bleiben und ihr eigenes Ding machen.
Und ich glaube halt, dadurch, dass ich fließend Spanisch spreche, war es auch immer einfach, mit den Leuten in Kontakt zu treten und wirklich auch rauszuspüren, wie ist allgemein die Stimmung. Und wir hatten, glaube ich, in Mexiko nicht einmal das Gefühl, okay, hier sollten wir nicht sein.
Ja, also wir waren ja eben knapp ein Jahr in Mexiko. Wir haben viel gesehen. Ich würde aber sagen, also wir haben uns auch von Anfang an gesagt, wenn sich einer irgendwo mal unwohl fühlt, dann sagt man es und man fährt weiter. Also ohne, dass man lange diskutiert. Es müssen sich beide wohlfühlen an dem Platz. Und ich glaube, wir hatten nicht einmal in Mexiko, ja, vielleicht gab es mal den einen Platz, aber ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass wir gesagt hätten, hey, ich fühle mich hier unwohl, lass uns weiterfahren. Und in dem knappen Jahr hatten wir auch nie Probleme. Wir haben keine korrupten Polizisten getroffen, von denen wir immer gewarnt wurden. Der Van blieb heil. Es war alles in Ordnung. Das Einzige, was war, wir waren in Mexico City, wollten wir ein Fußballspiel gucken und da in dem Menschengerangel wurde dir ja dein Ticket
Ja,
aus der
außer
Hosentasche rausgezogen. Also wir haben
Hosen.
minus ein Fußballticket in einem Jahr. Das ist völlig in Ordnung und
Ja, man muss auch sagen, also wir standen, glaube ich, gefühlt meistens auch frei. Also wir haben sehr wenige Campingplätze aufgesucht, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Traut man sich irgendwie frei zu stehen oder ist man halt sicherer, wenn man auf einem Campingplatz ist? Und ich würde sagen, wir haben uns an Orten, wo wir wussten, es könnte ein bisschen gefährlicher sein, da sind wir einfach auf Campingplätze gefahren, aber sonst standen wir eigentlich meistens frei. Ja.
Ja, ich finde es nochmal ein total schönes Signal, dass einfach vieles, was man so hört und liest in den Medien oder von irgendwem, den man überhaupt nicht kennt, in irgendwelchen, ja, Facebook-Gruppen, was weiß ich, dass das alles halb so schlimm ist, wie man sich das dann immer so ausmalt oder vorstellt.
Ja,
Ja.
wir finden es auch schade, dass wenn Leute zum Beispiel, keine Ahnung, nach Mexiko fahren und einfach in 2, 3 Wochen durchfahren und dann sagen, ja, es ist gefährlich, man hat sich ja gar nicht damit beschäftigt. Also man hat eigentlich die Sachen, die man von außen hört, nimmt man mit und fährt einfach durch. Und kann man machen. Also es ist jedem selbst überlassen, wie er seine Reise gestaltet. Also da wollen wir niemandem sagen, was er machen muss oder soll.
Je nach Möglichkeiten, die
Genau.
man hat.
Aber man sollte auch wirklich offen darüber reden können, dass man sagt, hey, ja, es gibt gefährliche Situationen vielleicht in Mexiko, aber die gibt es auch hier in Europa. Also die gibt es überall.
Genau, ob ich nun in Hamburg am Hauptbahnhof bin, da
Genau.
kann ich auch, ich sag's mal so, plakativ abgestochen werden.
Ja.
Kann mir in Mexiko auch passieren, in den USA, das kann mir überall auf der Welt passieren, ja.
Genau, ja.
Wenn man von Gefahr da spricht, in, ich sage jetzt mal, südmittelamerikanischen Ländern, Geht es da hauptsächlich um Drogenkartelle, die, also dass man da vielleicht aus Versehen mal reingerät, sag ich mal, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist und eben jetzt sich vielleicht nicht so vorher informiert, wo es vielleicht gefährlich sein könnte? Oder also was ist da eine konkrete Gefahr, wenn man da von Gefahr spricht?
Also ich glaube tatsächlich, das, woran man als erstes bei Gefahr denkt, ist genau das, was du meintest. Jetzt Drogenkartelle, organisiertes Verbrechen. Die haben aber, solange man sich selber raushält, eben kein Interesse an Touristen. Also ich weiß noch zum Beispiel in Mexiko, da waren wir einmal in einem Kartellgebiet, das auch nicht, da war auch kein Militär, keine Polizei, das wurde einfach von diesem Kartell quasi gemanagt. Und da war klar, du darfst auch mal, keine Ahnung, einen Joint rauchen oder so, ist kein Problem. Aber du musst das Gras von diesem Kartell kaufen. Wenn du es von einem anderen Kartell kaufst und mit reinbringst in dieses Gebiet, dann ist nicht okay. Und natürlich, sobald du mit Drogen halt zu tun hast, hast du mit diesen Kartellen zu tun. Und dann hast du viel eher das Risiko, dass du vielleicht mal in was reingerätst, wo du eigentlich nicht drin sein willst. Aber ansonsten ist es meistens eigentlich bei eben Kartellen, Drogen und sowas. Als Tourist hat man nichts damit zu tun, außer man gerät vielleicht mal wirklich ganz blöd ins Kreuzfeuer. Also wenn sich jetzt irgendwo in der Stadt jetzt gerade zwei Kartelle bekriegen und du gerade zufällig auch da bist und in der falschen Gasse, kann es wirklich blöd laufen. Klar, also das darf man auch nicht wegignorieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und ja, solange man sich raushält, hat man in der Regel damit keine Berührungen und keine Probleme. Was eher vielleicht mal ist, dass in Städten vielleicht mal eher so Taschendiebstahl ist oder dass vielleicht mal ein Van aufgebrochen wird. Das kann man nicht ausschließen, aber da ist es eben, dass man halt ein bisschen sich informieren muss, in welchem Viertel kann ich stehen oder ja, vielleicht zahle ich lieber was für einen bewachten Parkplatz und dafür ist das Auto dann auch sicher. Also solche Sachen machen wir auf jeden Fall schon auch. Man darf da schon nicht blauäugig sein.
Aber wir kennen doch mittlerweile sehr viele Leute, die Panamericana bereisen und auch lange unterwegs waren. Und persönlich von den Leuten, die wir kennen, hatte nie irgendjemand etwas Schlimmes, was man sagen könnte, hey, klar, da war vielleicht mal ein korrupter Polizist, aber sonst, dass da irgendwie Fahrzeug gestohlen wurde oder Überfall oder so, also da haben wir selbst persönlich nie was mitbekommen.
Sehr gut. Also, Sicherheit ist nicht das Thema, wie man es manchmal vermuten lässt. Wie hat euch denn jetzt diese ganze Reise, also angefangen von Europa bis rüber auf die Panamericana, wie hat sie euch verändert? Also, was hat euch geprägt? Welche Erlebnisse haben vielleicht auch die Sicht auf manche Dinge verändert? Also Sicherheit war ja jetzt schon ein Thema, aber gibt es da noch andere Aspekte, wo ihr sagt, ja, also das hat sich in der Zeit bei uns total verändert?
Ich glaube, in dem Jahr in Europa hat sich nicht viel geändert während dieser Zeit. Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, wie hilfsbereit und wie freundlich Menschen sein können. Ein Gefühl, was man vielleicht, ich sage jetzt mal, im deutschsprachigen Raum nicht immer so hat. Also wir standen da vielleicht irgendwo in der Türkei mit offener Motorhaube und da hielt einfach jedes Fahrzeug an, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Und ich sage jetzt mal, im Westen Europas ist das eher weniger der Fall. Und da haben wir schon ein bisschen so dieses Grundvertrauen in die Menschheit wieder ein bisschen bekommen.
Und gerade in den Amerikas hat sich das noch mal viel mehr verstärkt, würde ich sagen. Also, wann immer wir ein Problem hatten, sei es jetzt, dass wir uns festgefahren haben, dass wir in Straßenblockaden standen oder in einfach
Medizinische Sachen.
medizinische Probleme hatten, also krank waren oder keine Ahnung, also was auch immer, auch, also sei es jetzt in Kanada mit einem platten Reifen, wo jeder anhält und fragt, was los ist oder wie er helfen kann, oder in Bolivien, wenn man sich festfährt und da drei Männer herbeieilen und sich in den Sand werfen, um einen rauszubuddeln. Eigentlich überall haben uns Menschen geholfen. Und ich glaube, so dieses Grundvertrauen in die Menschen, wie du es sagtest, das haben wir auf dieser Reise auf jeden Fall bekommen. Dass auch Leute, die, also Menschen, die nicht so viel haben, noch so gerne das bisschen, was sie haben, auch teilen und einem was Gutes tun, wenn sie können. Wobei hier in Europa oder in unserem eben deutschsprachigen Raum, wo wir uns hauptsächlich hier bewegt haben davor, da scheint es, als würden die Menschen eher das beschützen wollen, was sie haben. Und klar, es ist komplett abstrakt zu sagen, ja, guck mal da, die Leute in Bolivien, die haben nicht so viel und die teilen das, soll du das doch auch mal machen? Das ist natürlich schwer vorstellbar für die Menschen hier, das ist ja völlig fern. Aber trotzdem geht's. Also ich glaube, wir haben einfach gelernt, man kann es machen und es ist nicht schlecht. Man leidet nicht drunter, man hat keinen Schaden davon. Einfach ein bisschen mehr geben und teilen.
Ja, dann wird man eingeladen zu Familien, die man merkt, die haben ja gar nichts. Also die leben in einer Blechhütte und das wenige Essen, was sie haben, was sie sich hart erarbeiten müssen, mit zum Beispiel Müll sammeln. Das teilen sie mit dir, einfach offen und geben dir eigentlich ihr Essen auch noch, damit du zufrieden bist. Und das hat uns schon, glaube ich, sehr geprägt. Also das war schon eine Sache, die uns geblieben ist.
Und die, wie ich glaube, auch unser Verhalten längerfristig jetzt ändert. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen gemerkt, so hey, wir wollen auch ein bisschen mehr so sein.
Habt ihr das Gefühl gehabt, dass das jetzt was mit euch zu tun hat, weil ihr da Touristen seid und was Besonderes? Oder sind die untereinander auch so, also die Menschen, die dort leben?
Ich glaube, als Tourist hat man schon ein bisschen Bonus. Also gerade in Ländern, die nicht so viele Touristen sehen, die freuen sich schon sehr, wenn Touristen da sind, weil das bedeutet natürlich auch eine Einkommensquelle. Aber auch einfach so in ihrem Stolz merkt man, wie sie sich einfach freuen, so, hey, die kommen doch hierher, weil wir was zu bieten haben, weil sie etwas von unserem Land sehen möchten. Und ich glaube, die freuen sich einfach, dass es doch Leute gibt, die eben doch keine Angst haben, dahin zu reisen. Und dann sind sie auch umso freundlicher, weil sie uns darin bestärken wollen, dass wir da reisen und vielleicht auch andere Leute dann noch kommen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das mit Hintergedanken machen oder mit einer Absicht.
Nein, ich habe
Das
auch
nicht.
das
Und
Gefühl, dass sie auch untereinander, also man
ja.
merkt so dieses Familien, diesen Familienzusammenhalt, wie extrem stark der ist. Also
Ja, mehr dieses
da,
kollektive Denken.
genau, da wird halt einfach, ich sage jetzt mal, die Großmutter nicht in Altersheim gesteckt. Erstens, weil sie sich das finanziell nicht leisten können, aber zweitens auch, weil die Familie für da ist. Das sind Kinder, Enkelkinder, Cousins, Tanten, Onkel, also jeder kümmert sich um die Familie. Ich glaube, das hat schon einen anderen Stellenwert.
Ja, es steht da gar nicht zur Debatte. Und es ist auch nicht irgendwas Lästiges oder ein Aufwand, sondern das gehört einfach so. Und das ist so. Und das ist in Ordnung, weil man freut sich ja, die Zeit zusammen zu verbringen.
Man darf aber nicht vergessen, auch da gibt es Armut, auch da gibt es Leute, die auf der Straße leben.
Also, man sagt ja auch manchmal, dieser Zusammenhalt in der Familie und so und diese Hilfsbereitschaft beruht auch darauf, dass sie ja kein Auffangnetz sonst haben. Also hier in Europa, in den meisten Ländern wissen wir, okay, wenn jemand obdachlos wird oder kein Einkommen hat oder krank wird, dann gibt es ein soziales Netz, das sie auffängt. Oder jeder fast hat eine Versicherung, wo man einen Abschlepper rufen kann und der kommt einen holen. Und das gibt es in diesen vielen entlegenen Gebieten, die wir auf der Reise gesehen haben, nicht. Also da muss die Familie helfen, weil sonst gibt es einfach nichts.
Man
Oder
hilft sich einfach aus, allgemein. Also
genau.
man ist ja auch froh, wenn man, wie Jesse ja meinte, irgendwo am Ende der Welt steht mit dem Fahrzeug, wenn da jemand vorbeigeht oder fährt, der fährt nicht einfach vorbei, der hält an und bietet seine Hilfe, weil er genau weiß, wenn ich in dieser Situation bin, dann würde ich mich ja auch freuen, wenn jemand anhält und mir die Hilfe anbieten
Ja.
würde.
Und hier weißt du, in einer Stunde ist dann Abschlepper hier. Also, das ist in Europa schon ein bisschen eine andere Situation.
Ja, gefühlt ist es ja Komfort, aber auf der anderen Seite der Medaille, und ich finde, das wird an dem Beispiel total deutlich irgendwie, verringert das dieses Zwischenmenschliche. Also wenn ich weiß, also einmal für mich, in einer Stunde ist der Abschlepper da, ich brauche auch vielleicht gar nicht jemanden, der anhält und mir irgendwas hilft, weil der kann mir sowieso nicht helfen. Also bei meinem Problem vielleicht, aber dass die Person vielleicht anhalten würde und man miteinander redet und ich dadurch ein besseres Gefühl habe, weil ich weiß, hey, da achtet jemand auf mich oder auf seine Umgebung, auf seine Mitmenschen und so einfach dieses Gefühl von Verbundenheit zu haben, zwischeneinander und zu wissen, hey, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist da jemand, oder also die Menschen achten mehr auf sich und unterstützen sich gegenseitig. Ich finde, das wird irgendwie nochmal total deutlich, dass viele Sachen, die wir haben, zwar irgendwo natürlich toll sind, ein Abschleppwagen, gar keine Frage, ist eine super Sache, aber dass auf der anderen Seite eben, wie gesagt, so dieses Zwischenmenschliche und dieses Aufeinander achten dadurch verloren geht, ist halt die Kehrseite dann, ja.
Ja, das ist schon so, ja.
Ja.
Deswegen ist es doch cool, wenn man das dann in anderen Ecken der Welt da noch mal so erleben kann und
Auf jeden
ja,
Fall.
aber ich
Sich
glaube schon,
da.
dass uns die Reise auch beendet hat. Also ich weiß nicht, ob es jetzt positiv ist oder negativ, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Aber wir sind uns schon sehr bewusst, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir eigentlich nur hier in Europa aufgewachsen sind, dass wir hier geboren worden sind mit all diesen Annehmlichkeiten. Also wenn wir in dem Haus sind, wo wir jetzt sind, einfach schon nur fließend laufendes Wasser, was man auch trinken kann, benutzen kann.
Das nicht nach 20 Litern ausgeht.
Ja.
Das ist halt, oder dass man halt täglich duschen kann, oder dass wir halt einfach hier 10 Minuten von hier irgendwo in den Supermarkt reinlaufen können und alles kaufen können. Das zeigt uns schon, wie privilegiert wir eigentlich sind und wir schätzen das auch viel mehr. Also wir sind früher, als wir in der Schweiz gelebt haben, haben wir das einfach als selbstverständlich wahrgenommen, wie sauber alles ist und wie alles geordnet ist. Mittlerweile laufen wir durch die Städte und fotografieren einfach alles, weil es einfach wirklich so schön ist. Also ich glaube, wir haben wieder gelernt zu schätzen, was man hat und es nicht mehr als selbstverständlich zu beachten.
Ja.
Dankbarkeit,
Ja,
so dieses
auf jeden
Thema, ne?
Fall.
Ja, ja, schön.
Ich glaube, noch eine Sache, in der wir uns vielleicht verändert haben, und das ist dann eben auch die Frage, wie wir das machen, wenn die Reise irgendwann zu Ende ist, diese Freiheit, dieses Selbstbestimmen, also diese Selbstbestimmtheit, daran gewöhnt man sich ja in 5 Jahren schon auch. Also das ist auch ein Riesenprivileg, dass wir das so haben können. Aber ich glaube, da wird es uns schwerfallen, davon wieder wegzukommen. Das ist auf jeden Fall etwas, das noch lange nachhallen wird nach der Reise und wo wir eben auch versuchen, oder nach Wegen suchen, wie wir das dann langfristig machen können, dass wir eben nicht zurück in dieses vorherige Leben müssen, sondern dass wir was anderes finden, wo wir ein Stück weit wenigstens diese Selbstbestimmung auch mitnehmen können.
Ja. Ja, da sprichst du schon das nächste Thema sozusagen an. Die Reise neigt sich langsam dem Ende. Also, wie ich das mitbekommen habe, plant ihr im Frühjahr 2026 den Van zurück zu verschiffen nach Europa.
Ja, genau. Ja, nach 5 Jahren Reise, beziehungsweise 6 Jahren insgesamt, dann werden es sein, ist, glaube ich, doch langsam die Zeit gekommen, um wieder eine Base zu haben, würde ich jetzt mal sagen. Also wir lieben das Reisen, aber wie schon am Anfang gesagt, es ist nicht Urlaub, es ist doch harte Arbeit. Wir arbeiten, wir haben unseren YouTube-Kanal, der auch sehr viel Arbeit kostet, was wir aber sehr gerne machen. Und aber wir merken schon, dass wir irgendwann mal wieder so zurück zu einer Base kommen möchten. Auch wenn wir hier in Europa sind, da sind wir ja meistens bei Familie, Freunden. Wir haben nicht unser Reich, wo wir uns einfach zurückziehen können und einfach unser Ding machen können. Und das wird sicherlich eine Challenge sein, weil wir bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau wissen, wo. Also das ist ja auch so eine Sache, nachdem wir losgereist sind. Auf einmal stehen so viele Türen offen. Also man merkt, hey, man kann sich überall niedersetzen, man kann überall leben, wenn man möchte.
Und wir haben ja auch noch eben diesen Vorteil mit den vielen Sprachen. Also wir
Ja.
haben wirklich so viele Optionen, wo wir eigentlich gut klarkommen würden. Und das macht eben die Auswahl dann auch ein bisschen
Ja.
schwieriger. Aber ja, also im Prinzip, wir freuen uns jetzt noch ein halbes Jahr, die Panamericana zu beenden. Also wir sind jetzt gerade noch in Südamerika unterwegs. Da fehlt uns noch der Norden Perus, Ecuador und Kolumbien. Und dann Frühling 26 wollen wir verschiffen, weil im Winter wollen wir ja nicht zurückkommen. Das geht nicht.
Ja.
Wir reisen ja nur bei schönem und warmem Wetter. Und ja, und dann gucken wir, was wir Frühling 26 dann machen.
Ja. Also ist das Gefühl gerade erstmal noch so, erstmal Freude auf das, was jetzt noch da auf der Panamericana kommt. Aber schon ab und zu mal so einen Gedanken an die Zukunft. Also plant ihr jetzt schon konkret oder sagt ihr, nee, das lassen wir irgendwie auf uns zukommen?
Also wir freuen uns auf jeden Fall, die Panamericana fertig zu fahren, aber wir haben halt auch viele Ideen, was wir danach machen könnten. Und ich glaube, das ist so ein Mix. Zum einen, man möchte die Panamericana fertig fahren, aber wir sind halt vielleicht dadurch, dass wir in der Schweiz geboren sind, also aufgewacht sind, immer dieses Sicherheitsgedanken zu haben, ist irgendwie immer noch in uns drinnen und wir versuchen uns jetzt einfach ein paar Optionen anzuschauen, was ist möglich, wie ist es möglich, ist auch eine finanzielle Sache am Ende des Tages. Wir leben nicht nur von Luft und Liebe, sondern irgendwo, wenn wir zurückkommen, wissen wir, dass unsere Ausgaben viel höher sein werden als jetzt, wo wir in Südamerika unterwegs sind. Und da wird sich auf jeden Fall zeigen, was wir machen und wie wir es machen wollen, oder?
Und eben diese Ideen. Ich glaube, es ist zum einen dieses Sicherheitsdenken aus der Schweiz, aber es ist auch die Vorfreude auf das, was danach kommt. Weil, also klar, jetzt erwarten uns noch ein paar sehr spannende Orte und Begegnungen und alles, was zu so einer Reise dazugehört. Aber diese Ideen, die wir im Kopf haben, diese Möglichkeiten, wo wir sesshaft werden könnten, was wir da machen könnten, das ist ja auch wieder so eine neue Aufbruchsstimmung, würde ich sagen, die man damit verspürt. Und das hatten wir jetzt gegen Ende der Reise ein bisschen weniger. Also auch auf der Reise, auch wenn wir total exotische Orte besucht haben, es schleicht sich ja doch mit der Zeit eine Art Routine ein. Man hat eine gewisse Art, einen Trott. Und ja, jetzt gibt es wieder was Neues. Jetzt kommt ein neues Kapitel, wo man sich realisieren kann, wo man sich verwirklichen kann. Und gerade mit dieser Vorfreude möchte man dann auch diese Dinge mehr vorantreiben. Also da ist schon irgendwie so dieses, boah, komm, okay, wir haben jetzt eine Idee, lass uns da tiefer eintauchen, gucken, ob und wie wir das realisieren können. Aber das geht jetzt nicht, weil wir eben so zwischen zwei Welten gerade noch sind. Und also ein Projekt, das ist auf jeden Fall sehr konkret, das wissen wir, es wartet nächstes Jahr schon auf uns. Wir haben uns während dem letztjährigen Heimaturlaub spontan einen T3 Synchro geholt. Und den wollen
Aha.
wir, ja, und den wollen wir auf jeden Fall 2026 restaurieren, weil der braucht noch ganz viel Liebe und die wollen wir ihm nächstes Jahr schenken.
Ach, cool. Das ist dann ja schon mal eine Sache, die ihr wisst, die auf
Ja,
euch dann wartet, ja.
genau.
Ja, das heißt, also ich habe da rausgehört, so euer altes Leben wollt ihr nicht zurück. Nicht
Ja,
so unbedingt.
nicht
Ich
unbedingt.
glaube, wir können es uns nicht vorstellen. Wobei ich glaube, wenn es dann hart auf hart kommen würde, wenn wir sehen, okay, mit YouTube und unseren Sachen, die wir haben, werden wir halt nicht mehr das Geld verdienen, um hier einfach leben zu können, wenn es nur noch ums Überleben geht. Da muss man auch ehrlich sich gegenüber sein und sagen, okay, war eine schöne Zeit, aber irgendwie muss man halt da vielleicht anders planen. Und sonst, also
Bis dahin, bis es hart auf hart kommt, probieren wir es
genau,
anders.
ja.
Ja,
Glaube, man
also
hat,
Ideen habt ihr genug.
ja, wir haben genug Ideen und ich glaube, wir sind auch mittlerweile doch so selbstsicher, dass wir sagen, hey, das, was wir können, das können wir gut. Und wenn wir das zu Geld machen können, wieso nicht?
Ja. Wollt ihr vielleicht an dieser Stelle noch irgendwas loswerden an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Vielleicht irgendein Wunsch für die Zukunft, was vielleicht durch andere Leute noch beeinflusst werden könnte?
Oh. Also gerade beim Thema T3 sind wir auf jeden Fall noch auf der Suche, wie wir das mit der Restaurierung umsetzen können. Also falls da irgendjemand Tipps oder Ideen hat oder ja, irgendwie Inputs, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ist bei uns ja eher so das Thema quasi Auswandern.
Nochmals
Also
auswandern.
nochmals auswandern, so Niederlassungen irgendwo in Europa finden. Falls sich da auch jemand damit auskennt.
Also es gibt verschiedene Länder, Nordspanien, Frankreich vielleicht,
Ja,
Schweden,
Skandinavien
Norwegen,
auf jeden
Skandinavien,
Fall.
ja.
Das ist so die Richtung, in die wir gerade so ein bisschen gucken. Also wenn sich da jemand auskennt mit dem Thema, freuen wir uns auf jeden Fall auch über Inputs. Und ansonsten, also ganz ehrlich, gerade nachdem wir auch vorher so ein bisschen über Dankbarkeit und so dieses Miteinander gesprochen haben, ich wünsche mir einfach, dass wir weiterhin so eine tolle Community haben und weiter tolle Menschen treffen können, die man eben auf diesem Weg, egal wohin er führt, trifft und die einem das Leben bereichern. Also,
Ja.
das ist ja auch was total Schönes.
Ja, voll. Sehr schön. Ach, toll. Ja, ich fieber auf jeden Fall mit und bin ganz gespannt, was ihr dann machen werdet. Und natürlich jetzt auch erstmal noch auf die restlichen Monate auf der Panamericana. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, wir
Auch
freuen uns
nichts.
auch, ja, für uns auch auf jeden Fall, ja. Wir wissen ja auch nicht, was auf uns noch zukommen wird, für die letzten drei Länder.
Ja, in diesem Sinne, ihr zwei, danke ich euch ganz herzlich, dass ihr eure Erfahrungen und Erlebnisse hier mit uns jetzt geteilt habt. Und genau, alles Weitere sieht man dann bei euch auf YouTube, ne? Also alle, die jetzt sagen, hey, das muss ich mir auf jeden Fall genauer angucken und will das verfolgen, was bei euch dann noch so passiert, dann auf jeden Fall die Chirpy Travelers auf YouTube abonnieren und wir verlinken das natürlich auch noch in den Shownotes, wie man euch findet. Genau.
Danke vielmals, dass wir dabei sein durften.
Ja,
Sehr
hat sehr viel
gerne.
Spaß
Ja.
gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Also dann, bis bald.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campo Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping.